wie immer. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt einfach in dem Lebensraum von in dir sein, dahin wechseln können, von dir zu hören. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzensohren aktivierst auf das, was du gerade sagen magst zu jedem Einzelnen. Ich bitte dich, dass du mit dem, nicht mit dem Textmarker, sondern vielleicht mit dem Sprachmarker und mit dem, was auch immer, Marker einhergehst und dass du uns ansprichst mit genau dem, was heute für uns dran ist. Danke, dass du das gut machst. Danke, dass wir dir vertrauen können. Und ich spreche aus, dass deine Botschaft durchkommt. Nicht durch Herr oder Kraft, aber durch deinen Geist wird es geschehen. Amen. Also ist heute ein bisschen spontan. Also eigentlich nicht spontan und irgendwie doch wieder spontan, weil ich wusste, dass der Gottesdienst kommt und ich wusste, dass es keine Botschaft gibt. Also es hätte sonst eine Online-Botschaft gegeben und ich habe gemerkt, es passt für mich aber heute nicht mit einer Online-Botschaft, weil ich gerade nichts online höre, dann ist das irgendwie voll schräg zu sagen, hey, wow, ich habe was Tolles gehört, wir hören uns das an. Und manchmal sind es die Momente, wo ich merke, dass Gott sagt, naja, also könntest du dir auch vielleicht ein bisschen was von dem erzählen, was wir so sprechen. Und dann ist es die Herausforderung, mal eben schnell die Gedanken so weit zu sortieren. Ich finde es immer wieder spannend, weil letztlich dann doch, ich immer merke, irgendwie ist mein Herz vorbereitet und gleichzeitig ist es die große Herausforderung, da noch Notizen zuzumachen, um dann nicht den Faden zu verlieren oder was genau will Gott jetzt eigentlich sagen? Und ich nehme mich heute mit auf eine ziemlich persönliche Reise, die wahrscheinlich auch ihr in verschiedenen Situationen immer wieder erkennen könnt, denn die Eingangsfrage, die ich dir stellen will, ist: Kennst du das, wenn du überzeugt warst, dass Gott in dieser Situation wirken wird und nichts passiert? Wenn du meinst, so wird es werden und du weißt genau, ja, aber nö, also so zumindest schon mal nicht. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Ich glaube, wir kennen Situationen, wo wir ziemlich genau wussten oder ziemlich überzeugt waren und wussten, ja, genau. Und dann, im besten Fall konnten wir hinten raus feststellen im Rückspiegel, dass Gott da war und gehandelt hat, aber halt einfach völlig anders, als wir das gedacht haben. Ja? Manchmal haben wir den Rückspiegel schon heute, dass wir das da drin erkennen können und manchmal weiß ich, dass der Rückspiegel im Himmel auf uns wartet und wir dann endlich verstehen, warum es so war, wie es war. Oder? Aber wenn man so mittendrin steckt, dann ist es ja oft irgendwie nicht so richtig lustig. Und ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen, oder? Ich glaube, da kennt jeder irgendwie Situationen, wo er sagt, boah, die hätte ich eigentlich schon längst gern gelöst. Ich weiß, Gott kann das, ich bin total überzeugt. Ich habe schon x-tausend Beispiele gehört und gesehen, wo Gott genauso gehandelt hat. Ich brauche das und nicht erst in 5 Jahren und auch nicht erst in 10 Jahren, sondern eigentlich am liebsten sofort. Wäre schön. Und ich hatte eine ziemlich krasse Situation in meiner Reha durch die Physio oder mit der Physio. Also ich hatte da eine Einzelphysiotherapeutin und die war sehr gewöhnungsbedürftig, um das sehr nett zu sagen. Sie war die krasseste Hobbypsychologin, die ich, glaube ich, je in meinem Leben getroffen habe. Und sowas von daneben, sowas von grenzüberschreitend, verletzend und einfach nicht wahr. Und trotzdem bist du in der Situation mit der Person, du hast Zeit, wo kein anderer dabei ist, kein anderer, der intervenieren kann, sondern du bist mit dieser Person alleine. Und so kam diese Situation zustande. Es war mein zweites oder dritter Termin, ich glaube sogar der zweite Termin bei ihr. Wir hatten ein Problem rund um meine Hüfte thematisiert, weil ich ja mit ganz vielen muskulären Dysbalancen ausgestattet bin und so auch rund um meine Hüfte. Deswegen ist meine Hüfte manchmal ein Problem, obwohl meine Hüfte total top ist. So, also ich muss euch da nicht physiologisch tief reinnehmen, außer zu sagen, ich lag dann also da auf dieser Liege und sie hat mir mit extremer Kraft meine überangespannte Muskulatur der Muskeln bearbeitet, quasi letztlich im Intimbereich. Und nebenbei waltete sie ihres Amtes als Hobbypsychologin und haute mir Dinge um die Ohren, die ich heute zum Glück nicht mal mehr wiederholen kann, weil da immer noch wie ein Film dazwischen geschoben ist. Aber die hat so in meine Identität und gegen meine Identität gesprochen. Und es war so krass, weil das war ein Moment der tiefsten Verletzlichkeit. Ja, du kannst nicht so wahnsinnig viel tun, wenn du da liegst und du wirst da behandelt, weil muss auch halt irgendwie sein, damit er lernt, er kann auch ein bisschen loslassen und so. Und gleichzeitig kamen dann so Sachen wie, ich müsste aufhören, mich ständig selber zu bemitleiden und zu bedauern und ich müsste mal da raus und nicht so negativ. Und also ich wäre ja so durch und durch, ne, dass ich mich nur da drauf und mich ja äußerst beweihräuchern mit meinem Mitleid und wie auch immer. Und es war so krass in dieser Situation, dass ich nicht mehr unterscheiden konnte, was spricht sie hier aus? Was ist Wahrheit? Was ist Realität? Was bin ich? Was passiert hier eigentlich? Und ich bin raus aus dieser Behandlung und es hat mich fast eine Woche gekostet, wieder halbwegs Oberwasser emotional zu gewinnen, weil sie so auf Identitätsebene gesprochen hat und so Dinge reingesprochen hat. Was ihr sehr wahrscheinlich nicht von mir wisst, ist, dass ich ein Ursprungstrauma habe, denn als Säugling wurde ich direkt nach der Geburt von meiner Mutter getrennt mit Verdacht auf Herzfehler und Morbus Hirschsprung und Gedöns, also Verdauungssache. Wurde erst in eine andere Klinik verlegt und dann nochmal in eine andere Klinik verlegt, geflogen nach Leipzig ins Karl-Marx-Klinikum. Und da blieb ich tatsächlich 5 Wochen komplett alleine in der Klinik, also ohne Eltern oder sowas. Besuchszeit war 1 Stunde in der Woche. Und das Ding ist, wenn du weißt, was das für Auswirkungen hat, das ist ein Mega-Hammer. Weil das ist quasi die absolute Bindungstraumatisierung, die du kriegen kannst, weil Bindung plötzlich einfach nicht verfügbar ist. Und selbst wenn du nach 5 Wochen nach Hause kommst, kommst du nicht nach Hause, weil das schon wieder fremd ist. Also es ist so eine ganz eigene Geschichte und dieses Ding wurde so ein bisschen reaktiviert durch meine OP vor 4 Jahren. Also nicht durch die OP, sondern durch die ersten Tage, wo ich so hoch im Schmerz war, dass das quasi das Retraumatisierung stattgefunden hat, würde man im psychologischen Kontext sagen. Ja, was, wo ich dachte, ich habe schon längst unter den Füßen und ich weiß jetzt, wie Beziehung geht. Ich habe mein Leben lang nämlich versucht zu lernen, wie Beziehung geht und wie man das gut macht. Glaubt nämlich immer keiner, aber das war tatsächlich die Hauptaufgabe meines Lebens, zu lernen, wie ist denn gut Beziehung? Also wie ist eine gute Beziehung, die nicht abhängig hängt, die nicht super unabhängig sagt, braucht niemanden, sondern die sagt, hey, wir gehen gemeinsam. So, und das ganze Ding floppte da irgendwie hoch und auch das hat sie durch irgendwelche Worte voll hoch gedingst. Das heißt, ich fühlte mich auf den Schlag mit keinem Menschen, mit nichts mehr verbunden. Das ist nämlich manchmal das Phänomen, was auftreten kann. Das heißt, ich habe Freunde, ich habe total die Herzensmenschen, ich kann die noch am Vortag gesehen haben und am nächsten Tag fühlt es sich so an, als gäbe es sie nicht. So, da war ich also in der Reha, dann spricht die so einen Kram aus. Ich hänge da, weiß gar nicht, wo ich noch, weil ich hätte es ja gar nicht in Worte fassen können. Ich war wirklich einfach damit beschäftigt, durch die Situation zu kommen und einfach zu sagen, okay, und ich versuche jetzt nicht abzustürzen, sondern ich versuche mich zu beschäftigen und ich versuche einfach durch die Zeit zu kommen, weil ich weiß, ich habe gelernt, dass manchmal Zeit allein schon mal hilft. Dass es hilft, weil ich weiß, dass Gott durchkommt, weil ich weiß, dass Gott wirkt und so weiter. Naja, und war einfach eine doofe Situation, können wir so zusammenfassen, oder? Und diese Situation war auch so eine Situation, wo ich dachte, ja Gott, du könntest ja jetzt einfach hier so durchkommen und sagen, guck mal, ich bin da, alles ist gut und vergiss mal den Quatsch, den die gesagt hat. Weil vermutlich zuckt auch ihr mit den Schultern und fragt euch, wie jetzt bemitleiden und so weiter. Das ist eigentlich nicht so das, was ich mit Elisabeth verbinden würde. Vielleicht ist das so. Falls doch, sagt mir Bescheid. Aber dann nicht jetzt, sondern erst danach. Aber es war so, dass ich dachte, ja, Gott schweigt. er greift nicht ein, ich habe es nicht erlebt. Also ich habe mir natürlich meine Sachen angestellt, wo ich weiß, es produziert einfach Atmosphäre, auch das ist gut, wenn man woanders ist. Und trotzdem hing ich da drin. Und dann habe ich irgendwann wieder mal in meiner Bibel geblättert und fand das ganz spannend, was ich gefunden habe. In 1. Korinther 10, Vers 13, das kennen wir natürlich alle. Und ehrlich gesagt kann ich es nicht mehr hören. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Amen. Wenn man so drinsteckt, ist das immer ziemlich blöd zu lesen, oder? Also manchmal ist es noch erbaulich und manchmal denke ich schon, boah, ich habe aber keinen Bock mehr auf sowas. Und ich glaube, wir haben auch alle so Geschichten, wo wir genau sowas kennen und so eine Seite haben von, boah, irgendwie habe ich, also ja, ich weiß es und auf der anderen Seite habe ich keinen Bock mehr da drauf. Ich habe dann natürlich wieder meine Lieblingsübersetzung hervorgezogen, die Passion Translation, die verwendet ja immer noch ein paar mehr Worte. Da steht, wir alle erleben Zeiten der Prüfung oder Versuchung. Das ist für jeden Menschen normal. Aber Gott wird euch treu zur Seite stehen. Er wird die Schwere, die Art und den Zeitpunkt jeder Prüfung, der ihr gegenübersteht, prüfen und filtern, damit ihr sie ertragen könnt. Und jede Prüfung ist eine Gelegenheit, ihm mehr zu vertrauen. Denn mit jeder Prüfung hat Gott für euch einen Ausweg vorgesehen, der euch siegreich aus ihr herausführt. Ja, also irgendwie Ausweg, ne? Aber manchmal ist der ziemlich weit weg. Was ziemlich cool ist, ist, dass es da Fußnoten mal wieder dazu gibt. Die eine heißt, das heißt, Gottes Treue und Gnade werden die Schwere jeder Prüfung begrenzen und verhindern, dass ihr über eure Möglichkeiten hinaus geprüft werdet. Unbegrenzte Gnade steht jedem Gläubigen zur Verfügung, der sich Nöten, Versuchungen und Schwierigkeiten stellen muss. Die zweite Fußnote dazu: Das Vertrauen in Gottes Treue ist der Ausweg. Das Vertrauen in Gottes Gnade, in Gottes Treue ist der Ausweg, der uns befähigt, jede Schwierigkeit zu überwinden, die wir erleben können. Es wird uns nicht gesagt, dass alle Schwierigkeiten aus unserem Leben verschwinden werden, sondern dass Gottes Gnade einen Ausweg bietet. Aber wie cool ist es, das Vertrauen in Gottes Treue ist der Ausweg. Und dann gibt es noch eine dritte Fußnote, weil alle guten Dinge sind drei und das Bild finde ich cool. Oder Gott stützt dich, um dich aus der Gefahr herauszuführen. Und das ist so, keine Ahnung, da steht griechisch hupofero, wie auch immer man das wirklich ausspricht. Aber mein Bild war sofort, ne, da hockt einer völlig und Gott geht hin, hilft ihm einigermaßen hoch und sagt, komm, wir gehen einfach gemeinsam, ja? Er stützt dich hoch, damit du rauskommst. Ach, nette Worte, oder? Und dann habe ich natürlich auch ein paar andere nette Sachen gelesen. Wir wissen dann auch immer diese 2. Korinther-Stelle. Kannst du uns da mal hin befördern? 2. Korinther 1, Vers 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und ich glaube, wir kennen das, dass Leute, die ähnliche Situationen erlebt haben wie wir oder die ähnliche Tiefen gehabt haben, dass die im Zweifel manchmal mehr trösten können als andere. Ja, also dass genau in dem Bereich, wo wir selber durch was durchgegangen sind, wo wir selber den Prozess mit Gott gemacht haben, dass wir da ganz anders auch scheinen, dass wir ganz anders Licht und Hoffnung bringen. Ja, jeder kann irgendwie dir dann begegnen, aber du wirst den Unterschied merken, ob derjenige durch irgendwas gegangen ist und da irgendwelche Prozesse gehabt hat oder ob der mit bestem Wissen und Gewissen versucht, dir da irgendwie beizustehen. Ja, weil da ist ja irgendwie eine andere Kraft noch dahinter. Dann kannst du einfach weiterklicken. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost. Der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und dann habe ich was gelesen, das ehrlich gesagt noch vorher, wo ich echt ein bisschen beeindruckt war. Das brauchst du nicht mit einblenden. Das ist dann eigentlich zwei Verse weiter. Da schreibt Paulus: Brüder und Schwestern, ihr müsst von den schweren Prüfungen wissen, die wir während unseres Aufenthalts in der Westtürkei erlebt haben. All die Nöte, die wir durchmachten, zermalmten uns so sehr, dass wir nicht mehr in der Lage waren, sie zu ertragen. Und wir waren so völlig überfordert, dass wir kurz davor waren, ganz aufzugeben. Und irgendwie hat mich das neu berührt, das so zu lesen. Oder überhaupt, es hat mich angesprochen. Wir wissen, dass Paulus krasse Sachen durchgemacht haben, wo wir sagen, ja, okay, da können wir uns überhaupt nicht daneben stellen. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, als ich das gelesen habe, dass Gott auch sagt, hey, aber du gehst durch Sachen, die sich in Paulus auch nicht vorstellen kann. Ja, einfach weil jeder von uns individuell in Situationen sind, die sich der andere nicht vorstellen kann. Jeder von uns ist total individuell gemacht. Andere Sachen fordern ihn total heraus. Deswegen brauche ich auch hier, ich brauche es nicht zu vergleichen. Ich brauche nicht sagen, das, was du erlebt hast, ist ja noch mal viel, viel schlimmer als das, was ich erlebt habe. Und das da ist überhaupt das Oberschlimmste, was passiert ist. Weil was damit passiert, ist, dass wir nämlich nichts mehr gut einschätzen und wertschätzen können. Dass wir diese Situation, wo derjenige drinsteht, wo es vielleicht nicht so schlimm ist, weil das ist ja viel schlimmer, deswegen ist das ja nicht so schlimm, dass der dann nicht mehr die Begegnung hat von, hey, ja, das ist schlimm. Und wisst ihr was? Das ist das Erste, was es braucht. Ich meine, ich arbeite mit Menschen, die Traumafolgestörungen haben, komplexe Traumafolgestörungen. Und das Allererste in jeglichem Kontext ist erstmal anzuerkennen und da zu sein und zu sagen, ja, hey, das ist total scheiße gelaufen. Das ist nicht das, was du verdient hast. Das ist nicht das, was hätte passieren sollen. Dass ein Zeuge da ist, der erstmal hört oder sieht, was da passiert. Und das ist was wir letztlich alle brauchen, dass da ein Zeuge da ist, der sagt, ja, das ist passiert. Und dann sagt dieser Paulus, all die Nöte, die wir durchmachten, die haben uns so sehr zermalmt, der obergeistliche Paulus. Das ist so cool. Der obergeistliche Paulus sagt, das hat uns so sehr zermalmt, dass ich nicht mehr in der Lage war, das zu ertragen. Und wir waren so völlig überfordert, dass wir kurz davor waren, ganz aufzugeben. Also dieser Satz, der hat mir unglaublich Hoffnung gemacht. Ja? Weil nämlich dieses, boah, ich habe keinen Bock mehr, also ich habe keine Kraft mehr, irgendwas noch durchzumachen. Das ist so gut, wenn da jemand anders ist, der sagt, hey, das erlebe ich auch. Aber wisst ihr, was auch krass ist, was dann weitergeht? Es fühlte sich an, als hätten wir ein Todesurteil auf unser Herz geschrieben bekommen. Und das spüren wir bis zum heutigen Tag. Er hat uns gelehrt, jeden Glauben an uns selbst zu verlieren und unser ganzes Vertrauen in den Gott zu setzen, der die Toten auferweckt. Er hat uns vor den schrecklichen Begegnungen mit dem Tod bewahrt und nun setzen wir unsere Hoffnung darauf, dass er uns auch weiterhin vom Tod befreit. Was ich total spannend fand, war dieses, worauf setzt er denn sein Vertrauen? Ja, und es ist dieses Vertrauen, dass Gott die Toten auferweckt. Also ehrlich gesagt hatte er gar nicht mehr wirklich wahrscheinlich einen Blick für, wie kann sich das hier auf Erden auflösen. Aber er wusste, naja, wenigstens die Totenauferweckung, ne? Das wird noch. Da geht es dann für mich wieder aufwärts. Ist doch eine krasse Sache, oder? Weil ich finde, es ist immer wichtig zu gucken, worauf setze ich meine Hoffnung. Ja, weil das ist der entscheidende Punkt, ob sie mich trägt oder ob es verblasst und sagt, ätsche, bätsche, es ging nicht so aus, wie du es dir gedacht hast. Aber wenn ich meine Hoffnung draufsetze, das, wo ich mein Vertrauen reinsetze, ist, dass da Hoffnung ist, wieder aufzuerstehen. Hoffnung, dass da wieder neues Leben sein wird. Ich sage es mal so rum. Hoffnung, dass da neues Leben sein wird. Dann hat das eine ganz andere Kraft. Und es ist letztlich ja auch eine sehr basale Überzeugung. Ja, dass es nichts Kompliziertes. Das ist nicht, dass ich den Gott als erst als den Gott der Durchbrüche kennengelernt haben muss. Nee, es ist jetzt gerade simpel, die Hoffnung auf den Gott, der von den Toten auferweckt, der neues Leben schenkt. Ich finde es unkomplizierter. und es hat mich wieder zurückgebracht so an dieses, ja, wir sollen glauben, aber... Und es ist auch gut, Dinge vorwegzunehmen, aber manchmal ist die Frage, glaube ich an die Lösung XY oder glaube ich an den Löser? Glaube ich an den Ausgang der Situation, dass jemand geheilt wird, dass jemand dies und das, ne? Glaube ich an diese Lösung, an dieses, so wird Gott durchkommen? Oder glaube ich an den Gott, der wirksam wird in dieser Situation, no matter what, also egal wie das aussieht? Ja, Paulus setzt seine Hoffnung nicht daran, dass ihn die Leute in Ruhe lassen, dass er mal sagt, boah, ich hätte gern mal 2 Jahre off, würde gern mal 2 Jahre aus diesen Bedrängnissen raus, weil es ist schon ganz schön anstrengend, ne? Wie gesagt, fühle mich ziemlich zermalmt. Und das ist so entscheidend, worauf setze ich meinen Glauben? Glaube ich an Lösung XY, dass es so und so aussehen muss, dass die Situation so und so ausgeht? Oder glaube ich an den Löser? Und wenn ich von Löser spreche, dann spreche ich deswegen von Löser. Denn wir wissen natürlich, unser Jesus hat uns Erlösung gegeben. Er ist nämlich der Löser. Und es gibt das Buch Ruth und wenn du dich damit mal ein bisschen beschäftigst, das ist so, so cool, weil da so viel Parallele drin steckt, so viel Lehre von Jesus und so viel, er ist der Löser. Weil da kommt dann ja dieser Boas und der tritt da ein. Und das, was man lernen kann im Buch Ruth, ist, dass ein Löser das Recht haben muss, zu lösen. Also er muss, da ist es so, die Familienbeziehung muss so und so sein, er muss das Recht haben zu lösen. Er muss er muss die Fähigkeit haben zu lösen. Und C, er muss willens sein zu lösen. Und das lieb ich, weil unser Jesus, unser Erlöser ist total derjenige, der das Recht hat, zu intervenieren, ist total derjenige, der die Fähigkeit hat und ist total derjenige, der willens ist. Amen. Und dann kam es jetzt auch zu einer Unterhaltung, wo ich gesagt habe, hier so und so, beruflich ist gerade echt, es ist so verrückt, dass ja, mir eigentlich die Worte zu fehlen oder sehr viele Worte brauchen, um das auszudrücken. Und dann sagte mir jemand, ja, dann bete doch, dass die Person wieder geht. Und dann habe ich gedacht, auch das ist so ein Ding von, ich glaube für eine Situation XY. Also ist die Lösung, dass die Person geht? Oder ist die Lösung, dass der Löser reinkommt und dass es wie auch immer, dass Gott in diesem Knoten, der da ist, irgendwas löst, auf das ich wieder weiß, boah, jetzt ist da wieder mehr Freiheit und jetzt kann ich da stehen. Das ist eine Perspektivfrage. Und es ist auch eine Frage, womit kann Gott sich dann eins machen? Also wo ist sein Wille? Und es ist ja wesentlich einfacher zu sagen, in seinem Willen zu sein, wenn ich sage, hey, weißt du was, ich mache mich eins mit dir, du wirst in dieser Situation der Löser sein. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Ja? Und ich spreche hier nicht, ganz bewusst, ich spreche hier nicht gegen prophetisch was vorauszunehmen. Überhaupt nicht. Das ist das Allerwichtigste. Vielleicht komme ich nachher auch drauf. Und trotzdem ist es wichtig, sich nicht festzulegen in dem Bild, wie das aussieht. Wisst ihr, das erzähle ich später. genau, und manchmal ist die Lösung einfach anders. Sie sieht einfach anders aus oder sie kommt auf einem anderen Weg. Das kennen wir, oder? Denn wenn wir dann mal in so einen Rückspiegel schauen und denken, ja, ach krass, das hat sich ja eigentlich erübrigt. Manchmal ist es genau dann, dass man feststellt, das kommt nicht so plötzlich, sondern irgendwie Wochen später denkt man ja, ach, das ist ja, habe ich nicht mehr das Problem damit. So, wo Gott irgendwas gemacht hat und es gar nicht mitkriegt, weil man so darauf aus war, die Lösung ist es doch. Und so war es auch in der Situation, die ich eingangs beschrieben habe, weil meine Vorstellung oder mein, das wäre doch jetzt wirklich am einfachsten, wäre, Gott, wenn du hier gerade reinkommst, ich weiß gerade nicht, wie ich diesen Salat und diesen Knoten mit meinem Herz da irgendwie wieder in Ordnung bringen soll und wie ich da wieder eine Basis kriege. Und es waren ungelogen sogar mehr als 7 Leute, aber vor allem 7 Leute, die unabhängig voneinander total identitätsbestätigende und identitätsstärkende Worte ausgesprochen haben, die dem, was diese Therapeutin über mir ausgesprochen hat, komplett gegenteilig waren. 7 Leute. Das habe ich erst im Nachhinein so gemerkt. Ne? Das sagt dir da jemand und in dem Moment denkst du fast ein bisschen, ja, ist jetzt auch wieder gut. Kannst auch wieder aufhören, aber danke. Ne? Danke. Und im Nachhinein denke ich, ach krass. 5. Mose 28, Vers 7 heißt es, der Herr wird euch den Sieg über eure Feinde schenken, wenn sie euch angreifen. Sie werden euch aus einer Richtung angreifen, aber in 7 Richtungen vor euch fliehen. Und ich dachte so, hey, und aus 7 Richtungen kommt genau die Wahrheit. Nicht, weil ich gute Sachen hören will, also ja, es ist schon schön, aber weil Gott gesagt hat, hey, nee, ich spreche die Wahrheit über dir aus. Und der Witz an der Sache war, dass das vor allem fremde Menschen waren. Menschen, mit denen ich da Alltag geteilt habe, die mich sonst nicht kannten. Aber ganz ehrlich, wenn du in der Reha zusammen unterwegs bist, die Leute lernen dich kennen. Die sehen dich nämlich in Situationen, in denen mich sonst nur mein Hund sieht. Ja, die sehen dich, wenn du keinen Nerv mehr hast, wenn du absolut frustriert bist, wenn du Schmerzen hast, wie blöde. Die sehen dich, wenn dir es gerade gut geht, die sehen dich in jeder Situation. Und sie sehen auch deine Reaktion in jeder Situation, weil es kommt zu allen möglichen Situationen, ob das irgendwelche Gespräche am Tisch sind, irgendwelche Therapeuten, die da in diese Gruppe reinkommen und du denkst, oh. Aber die sehen dich, die nehmen dich wahr. Und das fand ich so krass, im Rückspiegel dann zu sehen und zu sagen, krass, gerade mit diesem Thema Beziehungen, von dem ich euch erzählt habe, kommt genau die Antwort Gottes durch Beziehungen, durch Menschen. Weil ich dachte, okay, kann jetzt wieder nur Gott auf die Idee kommen, ne? Das ist jetzt mal wieder nur sein Ding. Und dann bin ich jetzt die Tage über was gestolpert, das fand ich so spannend. Ich weiß, ich sage so spannend öfters. Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Genau. Ich versuche es euch mal zu übersetzen. Ich habe es nämlich hier gerade nicht übersetzt. Stelle ich fest, ich lese immer so viel Englisch und dann kriege ich im Skript nicht unbedingt mit, ob ich schon eine Übersetzung drunter gemacht habe oder nicht. So halten wir uns also eng an die Hoffnung, die in uns lebt, in dem Wissen, dass Gott immer seine Verheißungen hält, seine Versprechen hält. Und jetzt fand ich es spannend, entdecke kreative Art und Weisen, wie du andere ermutigen kannst. Entdecke kreative Art und Weisen, wie du andere ermutigen kannst. Und wie du sie motivieren kannst, aus Barmherzigkeit zu handeln, so dass sich die Schönheit der Liebe in diesen wunderschönen Werken zeigt. Das ist nicht die Zeit, wegzugehen und auch die Treffen zu versäumen. Das ist so spannend, weil das ist ja sonst so dieses, was man auch gerne nimmt und zu sagen, versäumen die Versammlungen nicht, das ist genau diese Stelle. Aber der Fokus ist hier total interessant, weil es sagt, hey, es ist nicht die Zeit, um sich da rauszuziehen oder eben nicht in die Versammlung zu gehen, sich mit anderen zu treffen, so wie es sich manche gerade angewöhnen. Und die Klammer dahinter ist aber nicht irgendwas, keine Ahnung, weil sie dann verloren gehen oder wie auch immer, sondern die Klammer dahinter verweist auf Personen, die extrem hoffnungslos sind. Also, dass dieses nicht in Begegnung sein, dass das extreme Hoffnungslosigkeit niedergedrückt sein mit sich bringen kann. Und das ist jetzt, also das sage ich nicht als Gemeindewort, sondern das sage ich als in Beziehungen Wort. Ja? Weil so viel in Beziehungen passiert. Und es ist auch gar nicht so, dass es unbedingt Christen sein müssen. Also ich vermute, die Hälfte, die mir irgendwelche Sachen gesagt hat, sind definitiv keine Christen. Aber dieses in Gemeinschaft ist ein Ort, wo Gott wirkt. Weil er hat sich das ausgedacht, dass wir Menschen miteinander unterwegs sind. Und stell dir vor, Der Mensch, dem du morgen als nächstes begegnest, ist derjenige, der sich vielleicht zurückgezogen hat und gesagt hat, boah, ich habe gar keine Lust mehr auf andere und blablabla. Und du sagst ihm irgendwas total Kreatives, Ermutigendes, einfach weil du ihm was Ermutigendes sagst, weil das von deinem Herzen kommt und das gerade so der Ausdruck ist. Und es ist für ihn das Wort, was er braucht, um wieder Hoffnung zu haben in dieser Situation von zermalmt sein. Ich fand das ein toller Ausdruck zu sagen, entdeckt kreative Weise, Wege, euch zu ermutigen. Amen. Genau, und der nächste Punkt war nämlich dann quasi in der Reha, dass ich mich dann ja auch irgendwann von den Leuten wieder verabschieden musste. Und das Spannende war, dass da so Begegnungen zustande gekommen sind und ich am Ende gehört habe, wie viel es für sie ausgemacht haben, dass sie mit mir am Tisch saßen oder was auch immer. Und eine Person, der gute Mann war, ich glaube 86 oder so, der kam an unseren Tisch und unser Tisch war echt zu dem Zeitpunkt also kein Ort von Gemeinschaft. Es war eher eine sehr komische Kombi von Menschen, die auch nicht sonderlich kommunikativ und schon gar nicht aufbauend waren. Und dann kam dieser ältere Herr dahin, aber innerlich noch voll dynamisch, der hat sein ganzes Berufsleben gerockt, quasi der Erfinder der Sixpacks und überhaupt. Also ein ganz, ganz interessanter Mensch. Und der hat mir am Ende gesagt, dass er eigentlich zu diesem Zeitpunkt mit dieser Verletzung, die er jetzt hat, er hatte schon x-tausend Verletzungen, aber dass er so zermalmt war und so konfrontiert war mit, hey, jetzt bin ich so schwach und wahrscheinlich ist das jetzt der Moment, wo ich die Stärke nicht wieder gewinne. Und ihm quasi jede Zeit am Tisch so aufgebaut hat und ihm so wieder neue Perspektive gegeben hat, dass ich dachte, krass. Also da wird ganz nebenbei der geknickte Halm aufgerichtet. Und das ohne konkretes Ziel, sondern einfach in der Begegnung miteinander, im Für- und Miteinander sein. Also ja, manchmal stecken wir in Situationen, in denen es sich so anfühlen kann, als hat Gott uns vergessen oder irgendwie übersehen. Und manchmal ist es dann die Frage, worauf wir schauen. Mit der Reha war das auch so, die sollte ja eigentlich anderthalb Jahre früher sein, so kam das nicht zustande, da musste ich in Widerspruch gehen. Dann sollte sie kommen und dann ist sie auch wieder nicht zustande gekommen aus anderen Gründen. Das war für mich ein großes Drama, weil ich einfach sehr darauf angewiesen war, dass dieses Ding kommt. Und auf der anderen Seite wusste ich, dass der Rückspiegel mir zeigt, dass ich mit einer sehr wertvollen Freundin so noch Zeit verbringen konnte, die ich sonst nicht niemals gehabt hätte. Mega cool. Bin ich mega dankbar für. Nächstes Thema, sage ich mal, also Thema Rücken. Das ist für mich so ein Ding, mit dem ich ja wohlgemerkt irgendwie schon seit über 20 Jahren unterwegs bin, zumindest mit der Diagnose dazu. Und so lange gab es immer wieder prophetische Bilder. So von, und so wird Gott das machen und das ist die neue Wirbelsäule. Und heute Nacht wird die eingebaut. Ja, nächsten Morgen wachst du auf, irgendwie ist das Ding immer noch nicht ausgeliefert. Und auch das könnte man ja sagen, hey, meine Güte, Gott hat es vergessen oder was ist denn jetzt hier los oder wie auch immer. Und ich finde es aber interessant, weil auch da bin ich gerade auf einem neuen Reiseabschnitt, den ich anders vielleicht nie gehabt hätte, nämlich auch ein Reiseabschnitt zum Thema mein Körper ist ein Ding, was Gott liebt. Liebe ich das auch? In allem, was er hat und wie das Ding ist? Weil du kannst sehr unterschiedliche Beziehungen zu deinem Körper haben. Du kannst sehr genau darauf achten, was er so alles hat. Oder du kannst auch ihn übergehen und sagen, boah, ich lebe mein Leben, ne? Also lieber Körper, kannst du auch noch sagen, im Glauben bist du mir quasi untertan. Du kannst vielleicht auch dahin kommen, gemeinsam eine Reise zu beginnen und zu sagen, ich gehe gut mit meinem Körper um. Und trotzdem gehe ich im Glauben. Und das finde ich total spannend, weil es ein Prozess ist, wo ich merke, da ist so viel Heilendes drin. Da ist so viel Gutes drin. Und so geht es letztlich auch mit diesem, was ich euch erzählt habe, mit diesem Beziehungsthema, mit dem aktivierten Trauma, whatever. Ich weiß, wenn ich damit nicht unterwegs wäre, wäre ich heute eine komplett andere. In der kompletten Art, wie ich mein Leben lebe, in der kompletten Art, wie ich Menschen begegne, Ich könnte heute die Arbeit nicht machen, die ich tue. Ich könnte nicht in Begegnungen so sein, wie ich bin, weil Gott es macht und weil Gott dadurch wirkt. Und ich weiß, dass er zum Ziel kommt. Und das ist ja dann wieder so eine Sache, hey, das hätte ich mir anders gewünscht oder anders vorgestellt. Ja? Ich hätte gern mal so eine Spontanantwort. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht auch Spontanantworten in meinem Leben hätte. Ich habe halt nur auch so ein paar Dauerbaustellen. Das kennt ihr sicher auch, so ein paar Dauerbaustellen. Und Brian Johnson, sagt euch was? Brian Johnson, der mit seiner Frau Jen Johnson so eine der Hauptpersonen im Bethel Music Dingsbums ist, also im Bethel Music Universum und das seit Jahren und Jahrzehnten. Kennt ihr die Geschichte von Brian Johnson? Das ist eine total krasse Geschichte. Das ist nämlich jemand, der seit Kindheitstagen mit Ängsten und mit Depressionen kämpft. Hätte er das gedacht? Das ist der Mann, der da steht und so für Anbetung und Lobpreis, für eine Kultur, der so prägt, jetzt schon Jahrzehnte. Und er hat was in seinem Buch geschrieben, wo ich so dachte, ja, genau. Das habe ich hier übersetzt. In diesem Moment war es mir nicht klar, aber Gott hatte all die Jahre meiner Kindheit dazu benutzt, mich darauf vorzubereiten, Anbetungsmusik zu leiten und zu schreiben. Ich wusste, dass ich Lieder schreiben sollte, die Menschen durch reine und einfache Hingabe mit dem Herzen Gottes verbinden. Denn diese Art der Anbetung hat Macht und Autorität. Und jetzt kommt gleich ein Satz oder zwei Sätze, die haben mich sehr geprägt, seitdem ich die vor Jahren gehört habe. Und die haben echt Druck rausgenommen. Durch meine Erfahrungen wurde mir klar, dass die sofortige Heilung eines Menschen oft von seiner Identität als Sohn oder Tochter Gottes zeugt. Also dass es so eine spontane Bestätigung ist, so, hey, ja, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Wenn die Heilung oder Befreiung jedoch schrittweise erfolgt und sich über einen längeren Zeitraum hinzieht, dann liegt es oft daran, dass die betreffende Person für den Krieg trainiert wird. Und wenn man für den Krieg trainiert wird, gewinnt man in diesem Bereich Autorität und Macht. In diesen frühen Jahren der Panik lernte ich aus erster Hand, wie Lobpreis und Anbetung zum Durchbruch führen und Freiheit bringen. Dieses Verständnis sollte mein Eckpfeiler sein, als ich weiter Musik schrieb. Und das, finde ich, kann eine super Sache sein, die uns ein bisschen die Orientierung gibt. Das ist nicht in Stein gemeißelt und sagt, hey, immer wenn es sofort ist, ist es einfach, um dich zu bestätigen als Tochter, als Sohn. Und es ist auch nicht immer so, muss es dann andersrum sein. Aber ja, es kann so sein, dass Gott sagt, weißt du was? Wir gehen den längeren Weg, weil in dem Prozess so viel Heilsames drin ist, so viel sich entwickelt, wo wir dann Trost werden können für andere Menschen, denen wir sonst hätten nicht werden können. Ja, weil wenn wir instant Heilungen haben oder irgendwie solche Sachen, dann können wir manchmal andere nicht durch den Prozess begleiten, den sie aber haben. Richtig? Und da möchte ich euch auch wieder ein bisschen Hoffnung mitgeben, falls die Hoffnung sich im Nebel verzogen hat. Zu sagen, hey, Gott ist derjenige, der da mitgeht und er hat es nicht verpasst und er ist nach wie vor der Löser, auch wenn die Lösung anders aussieht. Amen. Genau, ich glaube, da mache ich einen Punkt. Yep. Ich würde noch beten. Mögt ihr aufstehen? Gott, ich vertraue dir, dass ich das gesagt habe, was für heute dran war. Und ich vertraue dir, dass du es für jeden Einzelnen so sortierst und ins Gespräch bringst, wie es richtig ist. Heiliger Geist, danke für dein Wirken. Und ich spreche aus, dass du wirklich der Gott bist, auf den wir unsere Hoffnung setzen. Dass deine Treue, dass du und deine Treue, dass ihr das seid, wo wir sagen, okay, ja, das ist unser Fundament. Darauf vertrauen wir, ob es jetzt eine Instant-Lösung ist oder ob es ein längerer Prozess ist. Aber wir vertrauen darauf, dass wir mit dir unterwegs sind. Und wir wissen, dass selbst wenn wir da irgendwie am Boden zusammengekrümelt sind, dass du kommst, dass du uns unterhakst, dass du uns aufrichtigst und sagst, hey, wir kommen da gemeinsam raus, wir gehen da gemeinsam durch. Danke, dass es keine Version unseres Lebens gibt, wo du nicht dabei bist. Danke, dass es keine Situation in unserem Leben gibt oder gab, wo du nicht dabei warst, wo du nicht dabei bist und wo du nicht dabei sein wirst. Danke, dass du der entscheidende Punkt bist. Danke, dass du wirklich der Raum bist und wo Dinge Heilung brauchen, wo Dinge neue Hoffnung brauchen. Da spreche ich aus, dass wir wirklich wieder in den Lebensraum reinkommen, dass wir da drin atmen können, dass wir da drin Heilung empfangen, wie es gerade dran ist, dass wir darin einfach dich sehen und dir begegnen, vor allem dir begegnen. Ob das auf dem Weg ist, dass wir dich selber ganz direkt sehen oder ob du über den Umweg, dass du einfach andere Menschen dazu gebrauchst. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns wach machst, dass wir diese Momente nutzen, wo wir Dinge zu anderen sagen, die für uns gerade in dem Moment gar nicht so entscheidend sind, für den anderen aber den Moment schlechthin ausmachen und entscheidend sind. Ich nehme das in Anspruch, Heiliger Geist, dass du uns als Sprachrohr, als Mund gebrauchst, dass du uns als Arm gebrauchst, dass du uns als Taschentuchreicher gebrauchst, dass wir für andere da sein können. Und ich setze das frei über euch, dass ihr Zeitpunkte erkennt, wo es dran ist zu sprechen, Zeitpunkte erkennt, wo es dran ist, gemeinsam zu schweigen, dass ihr wirklich einfach Begegnungen mit Gott auf kreative Weise weitertragt. Und ich spreche aus, was die Wahrheit ist, nämlich, dass ihr und euer ganzes Sein, dass ihr gestärkt und gesegnet seid von unserem Gott im Himmel, der einen Plan hat und eine Zukunft, der nicht überfordert ist und auch nicht irgendwas verpasst. Ich spreche aus, dass ihr die Gesegneten des Herrn seid. Ich spreche aus, dass ihr in diesem Segen auch in die weitere Woche geht. Amen.